Erfolgreiche Leute labern nicht, erfolgreiche Leute machen. Ich bin Björn Bentsch, Finanzstratege, Mentor und Speaker. Hier erwarten dich die Finanzstrategien und Denkweisen, die dich wirklich weiterbringen. Vermögensaufbau, Riskmanagement, steueroptimierte Entscheidungen und das Mindset, das finanziellen Erfolg erst möglich macht. So wie jeder Spitzensportler einen Trainer braucht, begleite ich Menschen, die wachsen wollen. Kein Gelaber, sondern Klartext. Erfolg ist planbar und braucht klare Strategie.
Willkommen zur allerersten Folge von Cash mit Köpfchen, dem Podcast von Bentsch Finanzstrategien. Ich bin Arabella und heute lernen wir den Menschen hinter Bentsch Finanzstrategien kennen, Björn Bentsch. Björn ist Finanzstratege, Mentor und Speaker. Doch bevor er Mandanten begleitet hat, begann alles mit seinem ganz persönlichen Weg. Und genau da steigen wir heute ein. Hi Björn, schön, dass du heute da bist. Lass uns doch gerne mal von ganz vorne starten. Was war der Moment, in dem du zum ersten Mal verstanden hast, dass du mehr willst als nur ein normales Leben?
Mein erster Moment, wo ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, schon sehr, sehr lange zurück. Vergesse nie, wir hatten in der Schule damals, hieß es noch Arbeitsamt, ging es um die Berufswahl. Und jeder wusste so, was er werden wollte und ja klar, man war jugendlich etc. Ich habe gesagt, ich werde Millionär. Die ganze Klasse hat gelacht. Einige Jahre später habe ich gelacht. Aber für mich war eins klar, es kann ja nicht befriedigend sein, 40 Stunden die Woche, 40 Jahre lang, um nachher mit 40% vom ursprünglichen Einkommen mal irgendwie dahin zu vegetieren und klarzukommen. Und es ist traurig, wenn man das halt bei vielen sieht. Am Montag hängt die Fresse am Boden unten, wenn man an einer Bushaltestelle, an einer S-Bahn, an einer Straßenbahnhaltestelle vorbeifährt. Weil die nächsten 5 Tage sind wieder damit bestimmt, für die Ziele für einen anderen zu arbeiten. Am Freitag geht dann das Grinsen hoch, man betäubt sich am Wochenende und am Montag kommt der gleiche Scheiß wieder. Und das macht man 40 Jahre. Das kann sicherlich nicht der Sinn sein. Ich wusste, dass ich definitiv mehr wollte, weil das Leben auch mehr zu bieten hat. Und ich sage immer, ich habe brutales Glück gehabt bei der Eierstocklotterie. Ich bin nämlich im richtigen Land auf die Welt gekommen. Wer in Kalkutta, in Mombasa oder in einem der ärmeren Länder auf die Welt gekommen, wären mir sicherlich die Möglichkeiten nicht gegeben gewesen, das zu verwirklichen, so wie es eben hier in einem herrlichen Land möglich ist, wenn man ein bisschen mehr möchte vom Leben. Reisen ist für mich extrem wichtig. Ich durfte schon als Kind sehr viel reisen. Reisen gibt auch nochmal eine ganz spezielle eigene Bildung. Man lernt andere Kulturen kennen, man kann sich wesentlich besser in andere Menschen reinversetzen. Also Reisen war mir schon immer extrem wichtig und das wird auch immer wichtig sein. Natürlich hat man so ein bisschen verschiedene Hobbys. Bei mir prägt sich das eben in, ich sage immer, Big Toys for Big Boys, in Fahrzeuge aus. Auch das will man sich verwirklichen und sicherlich nicht auf Pump, sondern Cash bezahlen. Und von dem her, ja, da muss dann schon auch das Einkommen etwas höher sein, um sich solche Dinge zu ermöglichen.
Ja, mega. Danke schon mal für deine Einblicke. Du hast gesagt, du hast dann in der Schule schon diesen Einfall gehabt oder hast einfach schon da den Gedanken gehabt. Du hast dann deine Schule fertig gemacht.
Ja. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich wusste nur eins, ich wollte definitiv Millionär werden. Und wir reden hier noch über D-Mark-Zeiten. Ja, inzwischen sind wir ja schon lange im Euro-Bereich unterwegs. Also ich bin 52 Jahre inzwischen. Aber ich wusste eins ganz sicher. Und später hat sich das Ganze verstärkt, dass ich nicht nur Millionär werden wollte, sondern definitiv Einkommensmillionär. Das ist nämlich nochmal ein gravierender Unterschied, ob ich Einkommensmillionär bin oder Millionär. Also von dem her, wie ging es dann weiter? Ja, für mich war eins klar, das Wasser ist immer an der Quelle am besten. Das ist nun mal so. Also sprich, du musst anfangen, Geld da zu investieren, wo es am allermeisten gibt. Und es waren eben zur damaligen Zeit definitiv mit die Börse, Firmenbeteiligungen. Aber nur zu investieren, ohne Ahnung zu haben, macht auch nicht viel Sinn, sondern man muss auch verstehen, was man tut. Auch Immobilien ist ein ganz wichtiger Punkt, der dazu gehört. Und zwar einfach den Satz, Sachwert schlägt immer Geldwert. Was meine ich damit? wenn man mal hinschaut, so die letzten 50 Jahre festverzinste Produkte, wo die hingelaufen sind. Also ich kann mich noch daran erinnern, es gab Bundesschatzbriefe, Monatsanleihen, Tagesanleihen, das gibt es heute schon gar nicht mehr. Die waren damals noch hoch verzinst mit 8%, 9% und 10%. Naja, bis wir dann vor wenigen Jahren sogar den Minusbereich im Zinsbereich erlebt haben. Also es war immer schon klar, Sachwert schlägt Geldwert, spricht. Auch das war was, was ich sehr früh erkannt habe. Sehr vermögende Leute haben immer Firmenbeteiligungen, haben immer Aktien, haben immer Immobilien. Kann wohl nicht ganz so verkehrt sein, dadurch seinen Cashflow zu erhöhen. Dann auch die Steuerthematiken entsprechend auszuschöpfen und das ist viel Arbeit. Man muss sich das Wissen aneignen und vielleicht auch nicht nur auf den einen oder anderen, der auf dem gleichen Level ist, hören, sondern sich immer an den Leuten zu orientieren, die weitaus weiter sind, die bereits da sind, wo ich selber hin möchte. Weil die haben ja irgendwas richtig gemacht.
Mhm. Also. Das heißt, das Wissen aneignen und wie konntest du dir das aneignen?
Ja, damals gab es noch kein Internet, es gab viele Bücher und eines meiner ersten Bücher war In 7 Jahren zur ersten Million, damals von Bodo Schäfer. Das war eines meiner allerersten Bücher, die ich in die Hand bekommen habe. Und das zweite Buch, 1001 legale Steuertricks. Das hieß wirklich so, das Buch. Und das habe ich von vorne bis hinten durchgelesen und wusste, okay, in Deutschland, du musst dich mit der Thematik Steuern auch auf alle Fälle auseinandersetzen. Weil es bringt nichts, nur viel Geld zu verdienen, wenn du nachher die Hälfte an den Staat wieder abgibst. Wo halt hier die Gesetze so sind, sondern man muss auch die Gesetze kennen, sie anzuwenden, um eben das Optimale für sich selber rauszuholen. Es ist viel Arbeit, es fällt nicht vom Himmel runter und wenn man natürlich mit jemandem zusammenarbeitet, der vielleicht auch als Mentor tätig ist, wo das Ganze hinter sich hat, dann ist das sicherlich etwas einfacher. Ich musste mir alles selber aneignen am Anfang.
Ich wollte gerade sagen, ein Mentor ist ja sicherlich hilfreich. Hast du da irgendjemanden gehabt, an den du dich so hangeln, festhalten konntest, oder?
Ich habe mich an den Leuten orientiert, also heute, das hat sich einfach komplett verändert in den letzten 30 Jahren. Da gab es in dem Bereich nicht wirklich viele Mentoren, wo da tätig waren. Ja. Ich durfte mit oder hatte das große Glück, 2, 3 sehr, sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer kennenzulernen. Mit denen konnte man sich schon mal austauschen. Aber jetzt darf man eins nicht vergessen, da war der Junge, der nur keine 20 Lenzen hatte. Ja, und der redet hier von großen Dingen, was er sieht, wo er hin möchte. Naja, wie viel man da ernst genommen wurde, war das eine. Auf der anderen Seite waren das alles Unternehmer, die einen nicht ausgelacht haben, sondern die dann schon auch mal den einen oder anderen Tipp gegeben haben. Aber es war vor allem das Lesen in Büchern. Also wie gesagt, Internet gab es damals noch nicht. Ja? Also man musste wirklich noch das Buch lesen und man konnte auch nicht irgendwo Google anwerfen und sich daran orientieren oder was suchen oder gar ChatGPT. Das gab es einfach alles nicht, sondern es war wirklich Handarbeit, Bücher, eigene Notizen, Erfahrungen. Erfahrungen ist das Wertvollste, sage ich. Und Schulbildung hat 0,0 mit finanzieller Bildung zu tun. Ja, sondern man kann sich finanzielle Bildung aneignen. Es ist kein leichter Weg, es ist ein steiniger Weg. Er erfordert viel Selbstdisziplin. Das gehört auch ganz klar dazu. Ja. Die Verlockung heutzutage ist noch wesentlich größer wie damals. Man kann heute innerhalb weniger Sekunden, 24 Stunden rund um die Uhr alles im Internet bestellen und bekommt es. Ja, und da eben die Disziplin, sein Geld zusammenzuhalten und nicht für sinnlosen Konsum rauszuwerfen, ist sicherlich mit eine der Hauptherausforderungen, wo man heute definitiv beachten muss.
Mhm. Ja, Herausforderung ist auch ein guter nächster Punkt. Was waren denn so deine Herausforderungen dann, wo du den Weg losgegangen bist?
Also ich habe mir eigentlich nie so groß Gedanken gemacht über die Herausforderungen, weil ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach probiert, habe auch manchmal auf die Fresse gekriegt. Das gehört auch dazu. Was mich immer wieder beruhigt hat, keiner dieser absoluten Top-Investoren in der Welt, die auch namentlich bekannt sind, bei denen lief auch nicht alles gerade. Erfolg ist keine Einbahnstraße, wo es nur nach oben geht. Es ist ein steiniger, es ist ein sehr volatiler Weg. Es ist nicht nur eine normale Treppe, sondern da kann die Stufe mal 30 Zentimeter hoch sein, sie kann mal einen Meter hoch sein, die Hürden. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, solange man im legalen Bereich unterwegs ist, es einfach zu versuchen, zu machen. Wie gesagt, wenn man natürlich einen Mentor an der Seite hat, ist das wesentlich einfacher. Aber das war halt damals nicht so gegeben, sondern es war der unbedingte Wille. Ich glaube, Wille schlägt immer Talent, Disziplin und Wille schlägt immer Talent. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, sich selber auch treu zu bleiben, weil man darf ja eins nicht vergessen, auch das war ein Lernfaktor. Ganz, ganz viele erzählen mir immer, was alles nicht geht. Ja? Ich mache da so ein eigenes Beispiel. Am Anfang die erste Immobilie mit der Finanzierung, es war noch andere Zeiten, wir reden hier über 12% Darlehenszins, ja, darf man nicht vergessen. Das war nicht ganz spaßig. Ich habe mir dann noch nicht so große Gedanken über Tilgung gemacht, sondern wie ich jeden Monat den Zins zusammenkriege. Aber aufs Leben ganz so verzichten wollte man ja auch nicht nur. Hat es immer geheißen, ja, du musst deine Ausgaben verringern. Hat mir jeder gesagt in der Verwandtschaft, Freunde, Bekannte etc. Und ich habe immer gesagt, das ist völliger Bullshit. Das ist Mangeldenken. Ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie erhöhe ich meine Einnahmen und nicht wie verringere ich meine Ausgaben. Weil ich glaube, die wenigsten wollen zurückstecken. Sondern man möchte ja schon irgendwo, das ist auch menschlich, wachsen. Wachstum erfordert halt Disziplin, aber man möchte nicht auf alles verzichten. Sondern ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie kann ich die Einnahmen erhöhen. Das ist ein ganz anderer Denkansatz. Das war so eine von den ersten großen Herausforderungen. Und auch aus den Büchern, was ich gelernt habe, mach dir Gedanken darüber. Wie erhöhst du deine Einnahmen? Wie kriegst du mehrere Einnahmequellen und verlässt dich nicht nur auf eine? Mhm. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich brauche mehrere Einnahmequellen und nicht nur eine.
Da werden wir sicher auch mal noch in einer Folge drauf zurückkommen, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was viele interessiert, die Einnahmen zu erhöhen oder eben verschiedene Standbeine aufzubauen. Mut ist ja auch eine große Sache, würde ich sagen, dass man sich das Ganze eben traut allgemein. Und gerade in Deutschland, finde ich, sind da viele ja einfach ängstlich. Also gerade wenn es jetzt um das Thema Steuern geht, kenne ich es oder hört man oft, die Leute haben da Angst davor, die wollen sich gar nicht damit befassen sozusagen.
Ja, es gibt ja verschiedene Studien, wie viele eigentlich gerne selbstständig wären. Und der Hauptpunkt sind tatsächlich unsere Gesetze, Steuerthematiken, warum jetzt nachher viele nicht in die Realität umsetzen, sondern dann sagen, nee, dann lieber nicht selbstständig, lieber angestellt. Also ganz, ganz wichtig. Ohne unsere Angestellten würde das Land auch nicht funktionieren. Unsere Angestellten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber es macht mich schon traurig, wenn ich sehe, wie viele eigentlich echt richtig Bock hätten, was zu reisen und dann nur aufgrund den Gesetzen und den steuerlichen Herausforderungen das Ganze nachher wieder bleiben lassen. Und genau dafür, es gibt ja Steuerberater. Ja? Man kann sich da schon Hilfe holen. Und das ist gerade am Anfang extremst wichtig, weil Unwissenheit schützt halt vor Strafe nun mal nicht, ja, muss man ganz klar sagen. Aber es hat natürlich auch in den letzten, wenn ich jetzt mal so rückblicke, letzten 3 Jahrzehnten schon extrem zugenommen, was man alles steuerlich heutzutage beachten muss, auch wenn man dann noch Angestellte hat, dann gibt es auch noch die Sozialversicherungen. Also es sind schon gravierende Herausforderungen. Wir reden in Deutschland immer weniger Bürokratismus. Ich habe das Gefühl, es hat eigentlich immer noch mehr zugenommen und es wird wahrscheinlich noch weiter zunehmen, obwohl wir heute in einer komplett digitalen Welt sind. Ich muss immer noch mehr Formulare etc. Papierkriege ausfüllen. Ja, dazu muss man bereit sein, muss halt sagen, okay, das sind die Gesetze, die muss ich befolgen, muss er halt gehen. Aber es ist sicherlich nicht einfach. Wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen.
Ja, das stimmt. Ein Sprichwort, wo mich auch noch dein Input dazu interessieren würde, Geld verdirbt den Charakter. Was sagst du dazu?
Naja, jede Medaille hat immer 2 Seiten. Will Smith hat da mal eine ganz, ganz tolle Aussage getroffen. Wenn du ohne Geld ein kleines Arschloch warst, wirst halt mit viel Geld ein großes Arschloch. Ja. Und Geld verdirbt nur den Charakter, der vorher schon verdorben war. Also, das sind so typische Glaubensgrundsätze, die ganz, ganz oft gerade auch in finanziell ärmeren Umgebungen geprägt werden, an die Kinder gegeben werden etc. Geld verdirbt den Charakter, sei überhaupt nicht, sondern ich kenne sehr, sehr, sehr hochvermögende Leute, die haben einen ganz, ganz tollen Charakter. Ja? Mhm. Also das sind einfach falsche Glaubensgrundsätze. Mhm. Und Glaubensgrundsätze, gerade zu unserem Podcast Cash mit Köpfchen, im Köpfchen ist ja auch unser Gehirn verankert. Einer meiner Lieblingssätze ist immer, wer finanziell wachsen will, muss erstmal in der Rübe wachsen, also im Kopf wachsen, an seinem Mindset arbeiten und da gehören ganz klar diese falschen Glaubensgrundsätze zum Thema Geld etc. Gehören da hundertprozentig dran zu und das ist eine Monsteraufgabe, diese Glaubensgrundsätze auf die Seite zu schieben, umzuwandeln in ein positives Denken. Aber Geld verdirbt den Charakter, stimmt hinten und Vorne nicht. Die können auch ohne Geld einen scheiß Charakter haben.
Ja, und oft haben wir die Glaubenssätze ja schon in der Kindheit mitbekommen. Da heißt halt dein Geld zusammen und so schneller wieder weg, wie es verdient ist. Also ich meine, das hat man ja wirklich in der Kindheit schon so oft eingeprägt bekommen, das wieder loszukriegen, wie du schon sagst, ist halt dann die Aufgabe.
Ja, definitiv. Ich verwende eigentlich auch das Wort investieren und nicht sparen, weil sparen ist auch so ein Wort. Einsparen, das ist alles negativ behaftet. Das ist im Mangelleben, im Mangeldenken sein. Deswegen rede ich lieber von investieren und nicht von sparen. Ja? Wie oft hört man, ja, spar dein Geld. Völliger Quatsch, wie auch früher ein Sparbuch, ja, das sagt ja schon der Name, das ist ein Buch, das kann ich mir sparen, ja, weil Zins gibt es eh keinen drauf. Nee, investiere dein Geld bitte.
Ja. Ja, sehr gut. Björn, du hast bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann irgendwie Menschen sich abgewandt haben in deiner Vergangenheit oder wo sie dann gemerkt haben, du wirst jetzt irgendwie wohlhabender oder dir geht es einfach besser von der finanziellen Seite her. Gab es da auch Momente, wo dann einfach Leute sich abgewandt haben oder du auch gemerkt hast, du entwickelst dich so weiter, dass du mit manchen Freunden, die davor vielleicht Freunde waren, nicht mehr gut miteinander bist?
Ja, Umfeld ist ganz, ganz, ganz mitentscheidend für den weiteren Weg, wo ich hingehe. Ja, wenn ihr Umfeld habt, wo ich mich vielleicht über Fußballwette um 10 oder 20 Euro unterhalten kann, dann mag das vielleicht nett sein für den, der es möchte. Aber in so einem Umfeld rede ich sicherlich nicht über den nächsten Millionendeal. Und ist ja auch logisch, dass sich das Ganze verändert. Und das ist auch ganz wichtig in der Partnerschaft. Wenn der Partner sich nicht mitentwickelt, wenn der eine sich entwickelt und der andere bleibt stehen, die werden irgendwann miteinander nicht mehr klarkommen. Ja, weil man selber fängt ja an zu wachsen und der andere bleibt immer auf seinem gleichen Level. Das kann irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja. Aber da muss ich auch eins sagen, Freunde gibt es an jeder Ecke, die Welt ist aber rund. Von dem her, ich habe an der Hand abgezählt wirklich meine engsten, besten Freunde, denen auch völlig egal ist, wie die finanzielle Situation ist, ob vermögend, ob nicht vermögend, die wären auch da, wenn alles weg wäre. Und ich habe mir da nie so viel gemacht oder nie viel draus gemacht, sondern ich bin immer ganz oder sehr, sehr straight meinen eigenen Weg gegangen, weil ich gesagt habe, es ist mein Leben und nicht das vom anderen. Und dass man doofe Kommentare abgekriegt hat, das gehört dazu. Naja, Devise in unserem Unternehmen, Firmenmotto ist ja Rule Number One, fuck what they think. Und nach der Devise lebe ich auch ein Stück weit, weil es interessiert mich nicht, was ein anderer denkt. Überhaupt nicht. Es ist sein Leben, er kann denken, was er will. Es ist aber nicht, es ist mein eigenes Leben. Und ich weiß, was ich erreichen möchte und wo ich hin möchte und ob da einer mitgeht oder nicht, das interessiert mich relativ wenig, weil es gibt nur die Möglichkeit, entweder du gehst mit mir den Weg des Erfolgs oder du gehst mal aus dem Weg. Ganz einfach.
Sehr gut, ja. Was würdest du denn sagen, was finanzielle Freiheit für dich bedeutet?
Also für mich persönlich hat es sicherlich einen anderen Stellenwert wie für Person XY. Finanzielle Freiheit bedeutet für mich, ich kann ohne mein Kapitalgrundstock meine monatlichen bisher gehabten Kosten decken, kann machen, Anführungszeichen, was ich will, kann rumreisen, also so wie bisher mein Leben zu führen, ohne dass ich an den finanziellen Grundstock, an die investierten Gelder ran muss, sondern rein von der Rendite, von Mieteinnahmen etc. zu leben. Das ist finanzielle Freiheit.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächsten Themen einfach in den kommenden Folgen an. Da haben wir sicherlich noch vieles, wo wir drüber sprechen können. Oder wird es auch sicherlich Fragen geben, die wir beantworten können oder die du dann beantworten kannst.
Ja.
Danke Björn für deine Offenheit und für deine Geschichten heute. Und in der nächsten Folge sprechen wir über finanziell erfolgreiche Menschen, die Entscheidungen in Bezug auf Geld treffen. Abonnier unseren Kanal und sei nächsten Freitag wieder dabei bei Cash mit Köpfchen.